Und dir wird vermittelt, du bist krank und das muss irgendwie behoben werden. Das finde ich ein richtig schlimmes Gefühl.
Ja, das Problem liegt auch darin, dass das halt quasi mit aufgeführt wird bei sexuellen Störungen.
Gerade so in der Jugend, wo sieht man sowas? Wahrscheinlich im Fernsehen, ne? Und dann ist es doch auch voll oft, das fällt mir jetzt gerade noch ein, so Lack und Leder und Peitschen.
Aber wenn es halt sowas ist wie, ich stehe drauf, dass du mich anpinkelst, glaube ich schon, dass viele Leute da erstmal sagen so, wow, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll.
Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast.
Mit Jannika Kemmerling.
Und ich bin Lea Schäbaum.
Hallo,
Hallo
Lea.
Jannika. Yay, zeitgleich. Wie geht's
Ja.
dir?
Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich will mich an dieser Stelle entschuldigen, einmal für den Hall, den ihr seit Wochen ertragen müsst. Ich bin vor ein paar Monaten umgezogen. Wir schaffen es einfach nicht, diese Wohnung voll zu kriegen. Wahrscheinlich denken sich jetzt ganz viele, ja, haha, so ein Problem hätte ich gerne. Aber ja,
Ja.
es ist noch nicht schallfrei. Ich arbeite daran. Und dann hatte ich gerade Coroni und deswegen klinge ich so, wie ich klinge. Aber eigentlich finde ich es ein bisschen cooler als sonst. Also vielleicht findet ihr es ja auch ein bisschen cooler als sonst und genießt die Folge total.
Die erkältete Stimme von Jannika.
Ja,
Die
genau.
ist genauso schön wie deine, wenn du nicht erkältet bist oder
Oh.
warst.
Bei dir alles gut?
Ja, ich bin sehr müde. Weil die Nächte gerade doch anstrengend sind für unsere Verhältnisse. Ich glaube, wir sind da sehr verwöhnt, weil wir ein Baby haben, das schon, ja, ich bediene diesen Begriff nicht gerne, durchschläft. Aber der schläft tatsächlich sehr lange Phasen und wird selten wach und schläft dann schnell wieder ein, wenn er mal wach ist. Und das ist jetzt irgendwie nicht so. Es war aber auch viel
Okay.
los die letzten Tage, deswegen. Glaube ich einfach, ist das so ein bisschen Verarbeitung und das muss man sich dann immer wieder sagen, dass die Phasen noch wieder vorbeigehen. Aber ich merke, Müdigkeit, Dauermüdigkeit, Schlafentzug bringt nicht das Beste in mir zum Vorschein.
Oh.
Aber das ist auch okay.
Ja, so ist
Phasenweise.
es.
Ja.
Du hast halt ein Baby. Ich
Yes.
glaube, das muss man einfach akzeptieren. Und das ist irgendwie ein harter Break auf unser Thema heute von Babys, aber ich mache ihn jetzt deshalb auch gar nicht smooth. Lea, woran denkst du, wenn du an Kink und Fetisch denkst?
Bei Fetisch denke ich tatsächlich als allererstes an Füße. Ist ganz, weiß ich nicht, warum das so verankert ist. Vor allen Dingen, weil ich ja selbst Füße ganz, ganz eklig finde. Und bei Kink irgendwie an so ein. Es gibt was. Also habe ich gar nichts Konkretes, glaube ich, oder vielleicht Leute, die im Fernsehen arbeiten und sich dann selbst beim Sex im Fernsehen anmachen, um sich zu sehen. Also so ein, weißt du, was den Sex noch so ein bisschen geiler macht, als er ohnehin schon ist.
Und hast du irgendwelche Gefühle dazu?
Puh, nee, ich denke mir, wenn alle Beteiligten einverstanden sind mit diesen Vorlieben mit einem Kink oder mit einem Fetisch, soll da jeder machen, jede machen, was er oder sie mag. Genau, solange halt da ein Konsens herrscht. Ich glaube, da denke ich manchmal so ein bisschen, gerade wenn so Fußfetisch, denke ich so, boah, vielleicht geiern sich so Leute im Internet auf so Fußfotos von irgendwem einen ab. Und irgendwie ist das dann vielleicht nicht so ein schönes Gefühl. Oder weißt du, laufen so im Sommer an dir vorbei im Schwimmbad oder so und denken sich so, oh, geile Füße.
Ja, wobei da fairerweise glaube ich, also denke ich ja auch so manchmal, wenn ich an Leuten vorbeilaufe, oh, geiler
Genau, da
Typ.
passiert dir jetzt erstmal nichts.
Ja, ich glaube, solange sie in dem Moment nicht anfangen, vor dir zu masturbieren,
Ja,
ja,
genau.
ich glaube, das passiert uns allen, dass wir im Alltag mal Menschen sehen, die uns irgendwie antören auf eine Art. Ja, mir geht es ganz ähnlich. Ich habe tatsächlich auch sofort Füße im Kopf.
Lustig, oder? Woher kommt das?
Ja, ich glaube, weil der Fußfetisch auch krass stigmatisiert ist. Also weißt du, so gefühlt kann man kein normales Verhältnis zu Füßen haben. Also ich kenne eigentlich nur Leute, die Füße
Ach
hassen
ja.
oder dann halt, also ich kenne niemanden persönlich, aber so dann weiß man, dass Leute Füße auch geil finden. Und dazwischen, aber vielleicht, weil man dann einfach nicht drüber spricht, I don't know. So, Und ich weiß, dass ich ganz lange zu Fetisch irgendwie so ein komisches Gefühl hatte, schon eher ablehnend. Also zumindest so in jüngeren Jahren, dass ich immer so dachte, boah, nee, das ist doch irgendwie komisch und krank und sowas alles.
Aber weil du das dann auch eher so gesehen hast, also wenn man das, also gerade so in der Jugend, wo sieht man sowas? Wahrscheinlich im Fernsehen.
Ja, genau.
Ne? Und dann ist es doch auch voll oft, das fällt mir jetzt gerade noch ein, so Lack und Leder und Peitschen.
Ja, genau, genau.
Und das gibt dann vielleicht als Jugendliche mit wenig sexueller Erfahrung tatsächlich ein ungutes Gefühl, wenn man denkt, okay, Kacke, gehört das irgendwie dazu?
Ja, ich glaube, genau das war nämlich der Punkt immer. Mhm. So, weil das ja schon auch, also ne, das, was man, wo man Zugang zu kriegt, finde ich, über, wenn man jetzt nicht auf irgendwelchen Pornoseiten unterwegs ist, ist halt entweder Leute stehen auf Füße oder auf Kinder, so ja, in Krimis, oder halt auf Lack und Leder. Das alles hat sich für mich immer so sehr gewaltvoll angefühlt. Und deswegen fand ich das früher immer nicht so cool. Tatsächlich mit wachsender Erfahrung, Austausch, Erfahrung von anderen Leuten, finde ich es mittlerweile ganz schön, wenn Leute sagen, dass sie einen Kink haben, weil ich denke so, das ist eigentlich voll nice. Und es ist voll nice, wenn man dazu steht und Leute findet, mit denen man das ausleben kann, weil es macht das Leben ja irgendwie auch unterhaltsamer vielleicht auf eine Art. Und eigentlich finde ich es total schön, wenn Leute einfach das finden, was sie sexuell erfüllt. Das finde ich erstmal eine ziemlich gute Sache und finde einfach spannend, welche Arten es gibt, wie die entstehen und so weiter. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Kink und Fetisch, finde ich, sind so Begriffe, die in Gesprächen mit Freundinnen und so werden die erstmal so durcheinander geworfen. Also mir war die Trennung nicht immer so klar. Es ist aber tatsächlich nicht ganz dasselbe.
Genau. Es gibt aber definitiv Stellen, wo die überlappen. ExpertInnen betonen aber auch die Unterschiede. Also so ist ein Fetisch zum Beispiel die Fixierung auf ein bestimmtes Objekt. Ja. So zum Beispiel, ne, was wir jetzt schon beide gesagt haben, der Fuß.
Genau, der Fuß, das können auch andere Körperstellen sein. Es gibt Leute, die finden, keine Ahnung, eine Halsbeuge total anziehend oder den Po oder Brüste oder so. Also es kann so ein bestimmter Bodypart sein.
Und es geht ja aber über dieses Anziehen finden hinaus, ne?
Genau. Aber es kann halt zum Beispiel auch so ein Material sein, ne? Sowas wie Latex, Leder, haben wir ja auch eben schon gesagt.
Das muss tatsächlich an sich auch nichts klassisch Sexuelles sein. Also nicht die ersten Sachen, die uns in den Kopf kommen, sondern auch vielleicht Dinge, die für die, die diesen Fetisch nicht haben, ganz abwegig sind. Ne? Wo wir denken, wie kann einen das denn antören? Und wir haben mal zwei Beispiele dabei, die das ganz gut illustrieren.
Ja, das erste ist von Miriam, die ist 26 und kommt aus München und die sagt, wenn ich so auf meine bisherigen Freunde zurückblicke, muss ich sagen, dass sie alle stark adrige Arme hatten. Das klingt komisch, aber ich stehe eher auf sehr muskulöse, doch schlanke Arme, an denen man die Adern hervortreten sieht. Als ich einer Mitbewohnerin einmal davon erzählt habe, schrie sie entsetzt auf, dass sie das eher abschrecken würde. Das müsse man sich ja immer vorstellen, wie das Blut in den Adern pulsiere. Aber irgendwie finde ich genau das gut. Man sieht dem Mann an, dass er aktiv ist, dass er mitten im Leben steht, dass er lebt und stark ist. Und ich stelle mir dann gerne vor, wie mich der Mann in seine Arme nimmt. Auch beim Sex mag ich es, wenn er mich damit anfasst. Ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist, aber bei mir befeuert das schon auch meine sexuelle Vorstellung und erregt mich.
Und Martin, 41, aus Passau, den macht was ganz anderes an. Der sagt nämlich, mich macht Wolle auf der Haut total an. Noch mehr feiner Kaschmir. Ich selbst trage gerne dünne Woll- oder Kaschmirpullis auf nackter Haut. Ich mag das Gefühl einfach sehr. Was ich daran so gut finde, kann ich gar nicht genau sagen. Vielleicht ist es das natürliche, grobe und reine auf der Haut. Kratzen darf die Wolle da natürlich nicht. Auch bei Frauen finde ich es sehr erotisch, wenn sie gestrickte Pullis tragen, auch Rollkragenpullis bis hoch unter das Kinn. Die dürfen dann gerne so weit sein, dass sie fast darin versinken. Wenn sich die Frau so richtig in den Pulli einkuscheln kann, finde ich das sehr sexy und anziehend. Ich denke dann manchmal daran, wie ich den Pulli langsam ausziehen würde und was sich wohl darunter verbirgt. Womit ich aber gar nichts anfangen kann, ist der Fetisch, dass man sich komplett in Wolle einkleidet, quasi wie in einen Kokon einstrickt. Das habe ich mal im Fernsehen in einer Dokumentation gesehen und das finde ich eher gruselig. Bei mir geht es vor allem viel um Ästhetik und Style. Vielleicht auch um eine Art Geborgenheitsgefühl, das die Wolle für mich ausstrahlt.
Ich finde, diese beiden Beispiele zeigen halt so gut, dass es gar nichts Schmuddeliges
überhaupt nicht
ist oder sein muss oder sowas. Und wenn ich so drüber nachdenke, also wie sie beschreibt, so dass sie Adern zum Beispiel total schön findet.
Ja.
Ich kenne das schon, dass ich, also mir waren schon immer Hände zum Beispiel super wichtig.
Mhm.
Also da habe ich schon immer gemerkt, ich achte da drauf. Und ich finde das auch schön zu beobachten, schöne Hände, die meinen Körper berühren. Und das geht vielleicht sogar auch schon in so eine Art Fetischrichtung.
Mhm.
So, also dass ich das so sehr anziehend und schön und ästhetisch finde und einfach auch hot. Also wenn man was mit jemandem hat und dann, weiß ich nicht, sieht man so die Hand von der Person auf dem Oberschenkel liegen, macht es in mir auf jeden Fall gute, sexy Gefühle.
Ja. Ich finde auch bei ihm, was er beschreibt, das ist ja total, also das sagt er ja auch selbst, so total, es geht um Ästhetik. Ne? Er beschreibt das ja als was wirklich ganz, ganz Schönes. Und gar nichts, wie du sagst, Schmuddeliges oder Anrüchiges. Ja. Wenn eine Frau sieht, die sich in so einen Pulli einkuschelt, dass ihn das anmacht, ist ja irgendwie total, also ja, wie du sagst, da ist gar nichts Schmuddeliges, sondern einfach was total Schönes, was er damit verbindet. Und er kann das ja auch sehr gut abgrenzen, ne? Zu der nächsten Stufe, sage ich mal quasi, dass man sich da so richtig einstrickt.
Ja.
Mhm.
Das Wort Kink wird tatsächlich benutzt, um so ein bisschen breitere sexuelle Vorlieben zu beschreiben, würde ich mal sagen. Mhm. Also in Abgrenzung zum Fetisch.
Ja. Die Sexualtherapeutin Chris Eichel sagt zum Beispiel, alles, was nicht Missionarstellung ist, ist eigentlich schon ein Kink.
Abgefahren, ne?
Hey, das ist okay. Hey, wirklich?
Das ist spannend. Und das habe ich tatsächlich übereinstimmend auch gelesen. Und das fängt halt an, also das kann alles Mögliche sein, ne? Rollenspiele, BDSM, Spanking und so weiter. Und beim Kink geht es tatsächlich mehr um so eine Handlung, die einen anmacht.
Naja.
Also weißt du, ich glaube auch, wenn du total gerne Sex mit Leuten in der Öffentlichkeit hast, kann es ja ein krasser Kink sein.
Mhm.
Und der ist ja noch nicht super abwegig oder sowas. Oder vielleicht auch einfach nur in der Badewanne unter der Dusche.
Nee, und vor allen Dingen macht er den Sex halt einfach für dich besser, ne? Also du könntest ohne, aber es ist geiler für dich in der Badewanne. Oder in der Öffentlichkeit. Oder wenn du dich dabei selbst im Fernsehen siehst.
Ja, ganz genau. So ein Kink ist ein nettes on top. Also was, was den Sex interessanter macht, was aber nicht die Voraussetzung für sexuelle Erregung ist.
Ja. Wir haben dazu ein Beispiel von Lola, das das nochmal ganz gut verdeutlicht. Sie sagt, ich stehe auf Spanking und Impact Play, also geschlagen werden. Also Spanking ist ja so auf den Hintern hauen und Impact Play. Das macht mein Sexleben interessanter. Ich will das aber nicht immer. Es gibt aber bestimmte Leute, mit denen ich das gut finde.
Ja.
Ja, das ist ja genau das, ne?
Genau. Und wenn Lola jetzt Spanking als Fetisch hätte, dann würde sie vermutlich nicht kommen, wenn es beim Sex nicht stattfindet. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, eine ganz gute Art, wie man das für sich differenzieren kann.
Ja.
Der Fetisch ist was, das muss irgendwie passieren, sonst werden die Leute nicht sexuell erregt. Und der Kink ist mehr so, make it more fun today.
Mhm. Und es ist dabei eigentlich völlig egal, ob es jetzt ein Fetisch oder ein Kink ist. Beides ist erstmal unproblematisch und vor allem nichts Krankes.
Ja.
Ich glaube, das wird ja auch oft durcheinander geworfen.
Total.
Dass man sagt, du hast irgendwie einen Fetisch für Füße, das muss ja irgendwie, muss ja bei dir irgendwas nicht stimmen.
Ja, das Problem liegt auch darin, dass das halt quasi mit aufgeführt wird bei sexuellen Störungen. Und das Problem entsteht aber erst, wenn Leute nicht mehr klarkommen, wenn sie ihren Fetisch nicht ausleben. Also dann kann man so sagen, okay, hier kommst du jetzt in einen Bereich, wo das, was dich sexuell erregt, irgendwie zur Belastung wird. Das kann so weit gehen, dass es auch das ganze Leben oder die Beziehung total belastet, runterzieht und ja, dann ist es nicht mehr so schön.
Mhm. Beispiel wäre zum Beispiel, man steht drauf, irgendwas kaputt zu machen oder das, was kaputt gemacht wird und das macht einen an. Und irgendwann geht das richtig ins Geld, wenn man jetzt ständig, weiß ich nicht, angenommen, man schmeißt irgendwelche Vasen oder Gläser oder Geschirr gegen die Wand, wenn man das geil findet, dann kann das natürlich finanziell total belasten. Oder wenn man tatsächlich gar keine sexuelle Lust mehr empfindet, ohne dass der Fetisch Teil davon ist. Oder man sich halt nicht traut, darüber zu sprechen, mit der Partnerin, mit dem Partner, dann kann das für die ganze Partnerschaft natürlich total belastend sein. Und dann kann tatsächlich auch eine Therapie sinnvoll sein.
Ja.
Aber da geht es ja dann in der Therapie, geht es ja dann darum, mit dem Fetisch umzugehen.
Genau.
Und nicht den abzuschaffen.
Ja, genau. Also das ist einfach, glaube ich, wichtig. So ein Fetisch ist nichts Krankhaftes. Es kann was werden, was zum Problem wird. Aber das ist ja mit allem so. Also ne, auch eine Sportsucht zum Beispiel ist ja nicht gut. Also Sachen, die Spaß machen, können leider einfach umschlagen in was, was keinen Spaß mehr macht. Was ich so krass finde, erst seit 2013 wird eine Paraphilie, also das ist quasi so der Oberbegriff für solche sexuellen Vorlieben, nicht mehr sofort als sexuelle Störung eingeordnet, sondern das passiert nur dann, wenn man eine bestimmte Sache hat, sowas wie, ich stehe darauf, Geschirr zu zerdeppern, während ich Sex habe, und wenn es einem deswegen halt auch richtig schlecht geht, weil man eben das Bankkonto gecrashed hat, weil man sich das gar nicht mehr leisten kann.
Ja. Oh, das ist halt schon hart, ne? Wenn du so eine Vorliebe hast, die ja auch niemandem wehtut.
Ja, voll.
Weil du zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wie gesagt, drauf stehst, Geschirr kaputt zu machen oder Sex immer nur auf dem Boden zu haben oder auf einer Treppe, ganz egal. Und deine PartnerInnen damit einverstanden sind. Und dann wird trotzdem gesagt, ja, das ist aber eine sexuelle Störung.
Ja.
Und dir wird vermittelt, du bist krank und das muss irgendwie behoben werden. Das finde ich ein richtig schlimmes Gefühl.
Ich finde das auch richtig krass. Und ich glaube, also wenn ich mir überlege, wie lange der Prozess andauert, bis man mit seiner Sexualität anfängt, klarzukommen. Also ich würde auch nicht sagen, dass es bei mir schon abgeschlossen ist zum Beispiel. Und ich bin 30, ne? Also so, ich habe jetzt wirklich auch schon eine Weile Sex im Leben. So, und dann hat man auch noch das Gefühl, oh Gott, ich habe hier irgendwas, was mich antörnt. Das muss irgendwie krank sein, weil das ist nicht das, was meine Freundinnen erzählen, was sie antörnt.
Ja, und das ist nicht das, was ich im Fernsehen oder in Serien sehe. Oder und dann findest du dich noch so in so einer Liste mit sexuellen Störungen oder Krankheiten.
Ja, das muss ganz, ganz schlimm sein. Ja. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir diese Folge machen. Mhm. Ehrlich gesagt, um das so ein bisschen aus dieser Ecke rauszuholen von Krankheit und so. Es ist irgendwie echt krass.
Was aber wirklich nochmal super wichtig ist an der Stelle zu betonen, und das haben wir vorhin schon mal gesagt, dass ein Fetisch leider wirklich nur unproblematisch ist, solange der im Konsens ausgelebt wird. Also solange alle Beteiligten damit einverstanden sind.
Ja, es kann nämlich sonst echt auch in eine falsche Richtung gehen, wenn jemand halt so sagt, ja, ich hab das halt, ich kann da gar nichts für. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel Leute, die spannen oder Upskirting machen, die handeln ja nicht im Konsens. Also da gibt es Opfer, die nicht eingewilligt haben, da so genutzt zu werden für eine sexuelle Vorliebe. Und die könnten sich dann halt auch so darauf ausruhen, ach ja, es ist ja eine Krankheit, ich muss da keine Verantwortung für übernehmen. Mhm. Also Fetische, Kinks, alles richtig fein, aber nur mit Konsens, niemals ohne.
Und das ist uns auch bei der Recherche immer wieder begegnet. Konsens ist wirklich das Allerwichtigste. Mhm. Wenn ihr jemanden findet, der euren Fetisch mit euch ausleben möchte, ist es super. So, dann freuen wir uns für euch. Und dann ist es im Grunde auch wirklich egal, worauf ihr steht, solange es legal ist. Egal, wie krass euch das vielleicht vorkommen mag.
Ja, macht ihr es aber, ohne vorher abgeklärt zu haben, ist das für dich okay, dann kann es halt im schlimmsten Fall echt auch zu einer gewaltvollen Erfahrung für jemand anderen werden. Und ich würde unterstellen, dass die allermeisten genau das vermeiden wollen und niemanden damit irgendwie überfordern, mit dem, worauf man steht. Also drüber reden ist wie immer das A und O.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es vielen mit einem Fetisch oder auch mit einem Kink schwerfällt, das offen auszusprechen, weil sie vielleicht viel Ablehnung dafür erfahren. Ja. Ne? Oder weil dann jemand sagt, das ist ja krank, ey. Mhm. Also weiß ich nicht, das kann ja von, weiß ich nicht, Sex auf dem Boden bis ich lege mich in Folie eingewickelt in die Badewanne und wer da angepinkelt.
Ja,
alles
genau.
Sein.
Ja.
Und ich glaube, das anzusprechen ist, glaube ich, schon schwer, wenn man einfach Schiss hat, dass da jemand sitzt, der sagt so, sorry, du kranke Sau, ich gehe dann
ja.
mal.
Ja, ich
und das ist ja vor allen Dingen im sexuellen Bereich ganz, ganz unangenehm, so zurückgewiesen zu werden.
Total. Ja, und ich glaube, so manche Sachen, weißt du, sind mittlerweile so voll okay und anerkannt. Also so ein bisschen, ja, BDSM oder sowas ist, glaube ich, spätestens seit 50 Shades of Grey total gesellschaftsfähig geworden. Ja, aber wenn es halt sowas ist, wie ich stehe drauf, dass du mich anpinkelst, ja, glaube ich schon, dass viele Leute da erstmal sagen so, wow, okay, wow, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja. Worauf wir stehen, entwickelt sich tatsächlich spontan. Das kann zum Beispiel eine Erfahrung mit einer Person sein, die ziemlich toll war und die wir dann wieder haben wollen.
Ja, das ist ja eine super schöne Sache eigentlich. Also ich glaube, offen zu sein ist eh immer gut. Und wenn es vielleicht wirklich sowas ist wie, man geht an einen crazy Ort, weil vielleicht eine Person das als Kink hat und macht das mit und entdeckt dann, dass man das selber total cool findet, ist ja richtig nice. Und tatsächlich kann es manchmal auch helfen, eine Geschichte dazu zu finden, warum man einen bestimmten Kink hat, einfach um sich nicht mehr so sehr dafür zu schämen. Also wenn es dir hilft, irgendwie zu sagen, keine Ahnung, deine Eltern haben immer gesagt, alles, was privat ist, darf nur zu Hause stattfinden und da wurden nicht über Gefühle geredet und überhaupt Emotionen und nichts davon war ein Thema. Vielleicht tut es dir dann total gut, Sex in der Öffentlichkeit zu haben. Mhm. Und du kannst es dir einfach damit erklären. Und das kann ja auch hilfreich sein. Also ganz egal, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube, eine Erklärung für sich zu finden, kann auf jeden Fall auf der Reise helfen, sexuell so frei zu werden.
Ja, glaube ich auch. Und selbst wenn man aber diese Geschichte nicht hat und die nicht findet und auch gar nicht weiß, woher jetzt der Fetisch kommt oder der Kink, man kann sich einfach bewusst machen, so Sex ist halt nicht nur zur Fortpflanzung da, sondern auch, um mal richtig Spaß zu haben.
Ja, das ist ja sogar in der Tierwelt so, ne? Also selbst Tiere haben Sex einfach, um Spaß zu haben. Und das Problem so ein bisschen, warum das halt doch immer wieder in diese Ecke von krank gerückt wird, ist, dass es schon Anfang des 18. Jahrhunderts so erste Bücher zum Beispiel gab zu Fetisch und Kinks und es da aber direkt so pathologisiert wurde, also in diese Ecke gerückt, ist es krank.
Selbst heute ist sich die Wissenschaft noch nicht so ganz einig, woher Kinks und Fetische eigentlich kommen. Wahrscheinlich hat es aber eben was mit der eigenen Erfahrung zu tun.
Ja, es gibt zum Beispiel jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen BDSM und Trauma. Also ich glaube, das nehmen einige Leute an, dass es zwangsläufig was miteinander zu tun hat, ist aber nicht so. Wichtig auch da, ne, sowas muss immer im Konsens und mit Safe Words stattfinden. Und dann kann es wohl aber dabei helfen, sexuelle Traumata zu überwinden, in denen man zum Beispiel Gewalt erlebt hat. Mhm. Weil man quasi so das Skript ändert und was Positives aus einer Gewalterfahrung macht. Also wenn du die Erfahrung gemacht hast, jemand ist über deine Grenze gegangen oder hat dir wehgetan beim Sex. Mhm. Und dann erlebst du das mit jemandem, mit dem du es verabredet hast. Und du sagst Stopp und die Person stoppt wirklich und nimmt dich danach in den Arm. Dann kann das wohl dabei helfen, so ein Trauma zu überwinden, sagt zumindest diese Chris Eichel. Die betont aber auch eher also in Kombi mit einer richtigen Therapie.
Ja,
ich glaube,
ja,
es ist keine gute Idee,
sich damit selbst zu therapieren.
Genau, loszuziehen, das einfach zu machen, wenn man schon mal ein Trauma erlebt hat. Aber ich fand das so ganz, ganz cool eigentlich, dass man Sachen für sich auch reframen kann.
Auf jeden Fall. Übrigens, und das finde ich eine spannende Zahl, haben wohl 96% der AmerikanerInnen BDSM-Fantasien.
Das finde ich richtig krass.
Krass, oder? Ja, ich finde, das ist eine sauhohe Zahl, aber ich würde vermuten, dass das in Deutschland oder in Europa nicht viel anders aussieht. Es geht ja erstmal nur um die Fantasie.
Und ich glaube auch, dass man immer sofort an dieses super krass, Leute sind krass gefesselt und sowas
denkt.
Ja,
genau.
Aber das kann ja im Grunde auch schon sowas sein, wie jemand nimmt dich und drückt dich an die Wand oder so. Ne?
Ja, oder hält deine Hände fest oder so.
Genau,
ne?
Und nimmt sich in dem ja. Moment so ein bisschen die Kontrolle.
Ja.
Und ich glaube, da, also kann ich zumindest sagen, so aus meinem Freundeskreis finden das schon viele ziemlich heiß.
Ja,
wenn
bei
das
mir
so
auch.
Ist. Ja.
Deswegen, also ich glaube, die Fantasie an sich ist ja dann immer nochmal ein Schritt zu sagen, ich bitte jemanden darum, das zu tun beim Sex. Aber ich glaube, die Fantasie an sich haben wahrscheinlich hier auch annähernd 90%.
Ja. Wenn es aber tatsächlich so in diese bisschen krassere Richtung geht, finde ich, fragt man sich schon, warum stehen Leute eigentlich auf Schmerz beim Sex?
Und tatsächlich ist da ein Grund für, Schmerz kann Endorphine ausschütten. Das ist ja zum Beispiel, fällt mir da ein Runner's High beim Joggen. Hattest du das schon mal?
Ich kenne halt auf jeden Fall dieses High nach totaler Erschöpfung und Verausgabung beim Sport.
Ah, ja, okay.
Also, dass einem alles wehtut und man sich aber mega geil fühlt danach. Ja. Du?
Ja, ich glaube, ich habe das immer für so einen Mythos gehalten von Leuten, die viel laufen und irgendwie das, das für andere schöner reden, wie toll dieses Gefühl ist. Tatsächlich hatte ich aber, glaube ich, mal, als ich sehr regelmäßig auch länger und weiter gejoggt bin, tatsächlich einmal das Gefühl, dass ich jetzt einfach ewig weiterlaufen könnte. Also gar keine Ermüdung mehr und das, wenn du schon irgendwie 10 Kilometer gelaufen bist, sondern einfach denkst, jetzt könnte ich auch noch 10 weitere laufen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Dadurch, dass der Schmerz gespürt wird, kommt man wohl auch aus dem Kopf raus. Also man denkt vielleicht gar nicht mehr an den, weiß ich nicht, Einkauf, der noch ansteht oder andere Alltagssachen, sondern ja, tritt quasi so aus seinen Gedanken raus. Und das ist ja beim Sex tatsächlich ein super guter Zustand.
Ja, total. Für viele ist es trotzdem wichtig, dass man danach so eine Aftercare macht. Also erstmal werden ja super viele Endorphine ausgeschüttet, so die diesen Schmerz erträglicher machen. Danach ist man wohl aber auch so ein bisschen leer oft und hat so ein kleines Hangover-Gefühl. Und da kann es aber einfach schon helfen zu kuscheln oder Schokolade zu essen oder sich es irgendwie anders nett und gemütlich zu machen. Also wenn ihr sowas ausprobieren wollt, sorgt dafür, dass danach auch nochmal eine Basis geschaffen ist, um wieder aufzuladen. So.
Was ich noch einen total spannenden Aspekt bei der Recherche fand, beim BDSM werden ja kontrolliert Machtstrukturen aufgebrochen. Also zum Beispiel der weiße Cis-Mann kommt in die Situation, mal keine Macht zu haben. Und das kann sich wohl total positiv anfühlen und ist dann fast schon eher ein politischer Akt.
Super spannend, ne? Und aber auch total einleuchtend, finde ich.
Ja, irgendwie schon. Und dann hat das aber auch so ein Geschmäckle von, wenn der weiße Cis-Mann aber möchte, dass seine Partnerin, sag ich jetzt mal, ihn ans Bett fesselt.
Hat er doch wieder die Kontrolle.
Dann hat er doch wieder die Kontrolle.
Ja.
Und dann sagt er halt, bitte fessel mich jetzt. Ich stehe da drauf und du machst jetzt was. Also ich gehe trotzdem davon aus, dass das unter Konsens stattfindet und beide damit einverstanden sind. Aber trotzdem hat das für mich so ein bisschen so, du, jetzt habe ich gerade keinen Bock auf Kontrolle und deswegen lasse ich mich jetzt hier ins Bett fesseln. Aber nachher, wenn wir nicht mehr im Schlafzimmer sind, ist es sowieso wieder anders. Also ich finde, das hat so ein bisschen dieses, es ist ja auch ein Privileg zu sagen, jetzt gebe ich Macht ab.
Ja. Ja, das Patriarchat werden wir damit wahrscheinlich nicht auflösen, aber ich fand es irgendwie einen coolen, spannenden Gedanken.
Ja,
dazu.
Es ist auf jeden Fall spannend. Es löst nur ein bisschen was in meinem Kopf aus.
Ja, und wir haben für diese Folge tatsächlich auch noch einen ganz coolen oder spannenden Artikel auf BuzzFeed gelesen, in dem es um das sogenannte Breeding geht.
Je nachdem, wen man fragt, existieren verschiedene Definitionen davon. Ich definiere Breeding als die Möglichkeit oder das Risiko einer absichtlichen Schwängerung des oder der unterwürfigen Partnerin, sagt N., ein 27-jähriger, femininer, bisexueller Transmann aus dem mittleren Westen der USA, der sich selbst als Breeding-Kingster bezeichnet. Für McMuffin ist Breeding eine gezielte Fantasie der Schwängerung, die mehr mit Viehzucht und weniger mit Familienplanung zu tun hat.
Ja, spannend, ne?
Das löst auch viel in mir aus.
Ja, dann haben wir noch von Johnny Ganz was gehört. Das ist eine 29-jährige nicht-binäre Person aus Chicago. Und die sagt, im Grunde definiere ich Breeding als mehrere aufeinanderfolgende Male von ungeschütztem Geschlechtsverkehr, wobei eine Partei absichtlich versucht, die andere zu schwängern, entweder in einer Fantasie oder Szene, in der sich die andere Partei der Absicht bewusst ist oder auch nicht, die aus dem Geschlechtsverkehr resultierende Schwangerschaft oder eher die Gefahr einer Schwangerschaft, das ist dabei der erotische Motor, wie auch der Fokus und das Ziel.
Mhm. Und wenn man jetzt auf die Abtreibungsverbote in den USA guckt, ist so ein Kink halt irgendwie ja, nachvollziehbar. Ne? Also der ist eine direkte Reaktion auf das, was da politisch passiert.
Ja. Und da finde ich das halt voll spannend, wann Sex politisch wird. Oder da kann ich das so ganz gut nachvollziehen. Also ich habe das gelesen und dachte erstmal so, wow, okay.
Genau, ja, so ging es mir gerade so auch.
Aber klar, vor dem Hintergrund macht es irgendwie auf eine Art Sinn, dass Leute so darauf reagieren, auf dieses heftige Verbot.
Ja, es ist halt die Frage, ob sie das in Reaktion auf dieses Verbot machen oder halt einfach, weil sie es geil finden.
Für die Leute, die das cool finden miteinander, ist es ja total fein. Und mein Freund hat auch mal gesagt, man sollte niemals einen Kink hinterfragen. Und eigentlich finde ich das in der ersten Konsequenz eine ganz schöne Annahme. Natürlich hat er da gemeint, alles, was konsensuell und im legalen Rahmen stattfindet.
Ja.
Aber ja, je nachdem, welche Rollenspiele man gut findet, sollte man sich aber zumindest mal hinterfragen, auch, warum macht mich das eigentlich an? Zum Beispiel gibt es ja so diese klassischen, einer ist der Sklave, einer ist der Herr. Und das kann vor allem in bestimmten Konstellationen halt schon auch rassistische Züge haben. Ne?
Mhm.
Kann aber auch so ein bisschen wie die Sache mit BDSM und gewaltvolle Erfahrungen beim Sex auch heilsame Züge haben. Das muss halt einfach, müssen die Leute, die das miteinander machen,
genau,
miteinander besprechen und für sich rausfinden, wie sie das so hinkriegen, dass sich das für alle schön anfühlt und niemand dadurch traumatisiert wird.
Und da hilft es ja vielleicht auch nicht nur vorher abzuklären, was ist für uns beide okay, sondern auch danach das Gespräch nochmal zu suchen, ne? Und zu sagen, hey, wie hat es sich für dich angefühlt? War das unangenehm? Waren da irgendwelche Vibes, die dir da nicht so gepasst haben? Das ist, glaube ich, gut, weil man es dann auch für sich selbst und für die andere Person immer besser machen kann.
Ja, und das gilt, finde ich, tatsächlich auch für jede Form von Sex. Also auch
auf jeden Fall.
Nachstellung kann man hinterher fragen, war das schön für dich?
Und wie war ich?
Ja, genau.
Genau. Ich glaube, das passiert, oder würde mal vermuten, dass das ganz oft aber nicht passiert. Und damit kommen wir auch noch zu dem Thema, über das wir auf jeden Fall noch reden müssen, nämlich über Schuld und Scham.
Ja, also Breeding, BDSM, anpinkeln lassen, diese ganzen Praktiken sind halt oft total schambehaftet, weil die eben pathologisiert werden. Also weil eben gesagt wird, das ist irgendwie krank, was du da willst.
Und tatsächlich kann das aber auch den sexuellen Reiz teilweise verstärken, eben weil es verboten ist oder weil es sowas Anrüchiges hat.
Ja, genau. Also ja, ich kann irgendwie beide Seiten ganz gut daran sehen. Therapeutinnen wie Chris Eichel sagen deshalb aber auch, dass man unbedingt geschützte Räume braucht, in denen Leute ihren Kink oder ihren Fetisch ausleben können. Es gibt da zum Beispiel so ganz gute Online-Communities wie FetLife.
Ja,
und
ich glaube,
auch Partys und sowas alles, ne?
Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also ich glaube, wenn ich mir das auch vorstelle, also ich habe da bis jetzt keine Tendenzen, glaube ich, aber wenn ich die mal haben sollte, dann, glaube ich, würde mir das auch in so einem geschützten Raum, in dem ich weiß, alle sind sich hier im Klaren darüber, das ist ein Safe Space. Niemand wird verurteilt für das, was er mag. Dann wäre das wahrscheinlich auch so der Ort meiner Wahl. Weil ich wüsste, hier kann mir nichts passieren. Hier sind alle irgendwie auf der gleichen Ebene, was das angeht.
Also ich finde es irgendwie auch voll schön, dass sich da echt Communities finden, auch wenn man selbst den Kink vielleicht gar nicht nachvollziehen kann. Aber ich glaube, es ist immer eine schöne Haltung, sich erstmal für andere zu freuen, die Gleichgesinnte finden.
Ja.
Ja, und halt nicht das Gefühl haben, ich bin voll das Alien, weil mich irgendwas antörnt. So, das ist
ja
einfach auch
auf
blöd.
Auf jeden Fall.
Ja, nach allem, was wir jetzt so besprochen haben, hat sich deine Haltung zu Fetisch und Kinks irgendwie verändert?
Ich bin immer noch der Meinung, das habe ich auch am Anfang gesagt, dass da jeder tun und lassen soll, was ihm oder ihr gefällt, solange es legal und im Konsens passiert. Das ist immer vorausgesetzt. Ich glaube aber, dass ich jetzt doch irgendwie noch mal ein bisschen neugieriger geworden bin. Also gerade, ne, weil vorher war schon doch in meinem Kopf, habe ich jetzt während der Folge gemerkt, so Fetisch hat doch auch für mich sowas negativ Belastetes gehabt, obwohl mir das gar nicht so richtig bewusst war, aber doch eher sowas Schmuddeliges, hast du es, glaube ich, vorhin genannt.
Ja.
Obwohl ich dachte, ich stehe dem total offen gegenüber und auch mit Kinks einfach nochmal so zu differenzieren für sich selbst, so vielleicht habe ich ja sogar einen und bin mir dessen aber gar nicht bewusst, weil ich denke, der gehört halt normal zu unserem Sexleben. Ja, und da einfach nochmal so bewusster drauf zu achten, finde ich, glaube ich, spannend.
Voll.
Und bei dir?
Für mich war voll der Eye-Opener wirklich dieser Part von der Frau, die beschrieben hat, dass sie irgendwie Adern am Arm so schön findet.
Ja.
So, weil ich bei Fetisch auch mal direkt gedacht habe an irgendwas Krasses, Verkleiden, Schmerzen, whatever.
Ja, ja.
Und jetzt einfach so denke, nee, das kann auch einfach so eine Kleinigkeit sein. Und es ist ja total schön, sowas für sich zu beobachten. Und dann kann man das mit anderen teilen oder nicht. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend, einfach mal für sich durchzugehen. Gibt es denn irgendwas, was mich wirklich bei all meinen Partnerinnen und Partnern kickt? Ja, weil das ja auch dabei hilft, vielleicht am Ende das zu kommunizieren, was man will. Das finde ich eigentlich total schön. Also
das
für
stimmt.
Mich ist es auf jeden Fall jetzt ein bisschen raus aus dieser Schmuddelecke, eigentlich mehr hin zu sowas, was ich spannend finde und cool.
Wir hoffen, ihr fandet es auch spannend und cool, uns zuzuhören und ein bisschen was zu lernen. Und nehmt hoffentlich ein bisschen was für euer eigenes Sexleben mit. Oder zumindest für den Umgang mit Fetischen und Kinks. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr in 2 Wochen wieder zuhört.
Bis dahin.
Bis dann.
Das war regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Koda.
Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.